Es ist wunderbar, dass wir einen solchen Gott haben können, der inmitten einer stürmischen Zeit der Bleibende ist, der ewig bleibt. Und sein Wort ist ebenso ewig. Und wir dürfen ihm vertrauen. Und dass Gott jetzt durch sein Wort zu uns spricht, dafür möchte ich nochmals beten. Herr, wir danken dir, dass du der König aller Könige und Herr aller Herren bist. Danke, dass du in Ewigkeit Bestand hast. Danke, Herr Jesus, dass du auch eines Tages wiederkommen wirst. Und danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo uns in dieser Zeit Orientierung, Kraft und Erquickung schenkt. Rede du nun durch dein Wort zu uns. Darum bitten wir. Amen. Das Thema von der heutigen Predigt lautet, wenn ein Gerechter fällt. Und ich finde es so fantastisch, dass die Bibel ein herrlich realistisches Buch ist. Die Bibel, die sagt nicht, wenn du an Gott glaubst, da geht's im Leben nur noch aufwärts und hast keine Probleme mehr. Nein, die Bibel, die redet auch vom Fallen. Auch vom Fallen von gerechten Menschen, vom Fallen im Glaubensleben. Einer meiner Lieblingsverse steht in Sprüche 24, Vers 16, da heißt, der Gerechte fällt und steht wieder auf. Das Fallen und das Wiederaufstehen, das gehört im Glaubensleben dazu. Und wir schauen uns das am Beispiel von dem großen Glaubenshelden der Bibel an, nämlich von Abraham, und lesen 1. Mose 12, ab Vers 10. Es war ja so, Gott hatte den Abraham, Abraham ist noch der alte Name von Abraham, berufen, geh aus deiner alten Heimat in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham hat Gott geglaubt und Gott hat ihn reich gesegnet. Abraham ist uns ein Glaubensvorbild. Er hat ganz Gott vertraut. Das Alte hat er losgelassen und ohne zu wissen, wo es hingeht, ist er Gottes Stimme gefolgt und ist losgegangen, hat Glaubensschritte gemacht, hat sich in die absolute Abhängigkeit von Gott begeben. Und jetzt lesen wir, da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai, sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut gehe und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abraham gut um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, des Frau Abrahams willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach, was hast du mir hier angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. In dieser Begebenheit, da sehen wir, wie der von Gott berufene Abraham doch sehr menschlich handelte. Geh in das Land, in das ich dir zeigen werde, hat Gott zu Abraham gesagt. Und hier sehen wir, von wem lässt sich Abraham leiten? Von Gott? Lässt er sich von Gott leiten? Es sind die Umstände, von denen Abraham sich leiten lässt. Von der Hungersnot. Jetzt können wir fragen, war das falsch? Ich meine, Gott kann doch auch durch Umstände führen, oder? Ja klar kann Gott auch durch Umstände führen. Und es wäre auch unverantwortlich gewesen vom Abraham mit seinen ganzen Viehherden, den Knechten und Mägden, wo er hatte, wenn er dir einfach der Hungersnot ausgeliefert gelassen hätte. Das wäre nicht recht gewesen. Und zudem müssen wir auch sehen, Abraham hat ja nicht ständig gehört eine Stimme, die ihm gesagt hat, so, bei der nächsten Kreuzung bitte rechts halten und beim nächsten Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen und so. Irgendwie muss man ja auch geführt werden hier auf der Erde, oder? Das ist ganz interessant, wenn wir die Bibel lesen, da sehen wir an keiner Stelle, wo gestanden wäre, und Gott verurteilte den Abraham deswegen, weil er sich so verhalten hat. Oder hierin hat sich nun Abraham versündigt, weil er diesen Weg gegangen wäre. Nein, sowas lesen wir nicht. Es ist so, dass wir als Menschen, auch als gläubige Menschen, manchmal in Lebenssituationen hineinkommen, wo die Umstände einfach schwierig sind. Das ist realistisch, das gehört zum Leben dazu, auch zum Leben von uns Gläubigen. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns darin? Wir müssen irgendwie mit solchen Umständen fertig werden. Vielleicht in einer Konfliktsituation in der Familie. Da kommt man hinein und dann müssen wir uns fragen, wie komme ich da jetzt zurecht? Wie wurschtel ich mich da durch? Wie verhalte ich mich? Oder wir kommen in eine schwierige finanzielle Situation oder sonstige schwierige Umstände. Wie verhalten wir uns da? Verhalten wir uns da immer hochgeistlich, dass wir dann auf eine Stimme vom Himmel warten, so nächste Abzweigung rechts halten und so? Oder lassen wir uns, wie der Abraham damals, vielleicht auch von diesen schwierigen Umständen einfach führen und leiden, dass wir einfach menschlich denken, was ist jetzt dran? Abraham hat damals ganz menschlich gehandelt, hat sich von den irdischen Umständen führen und leiten lassen. Und jetzt ist ganz interessant, mitten in dieser schwierigen Situation, wo der Abraham menschlich gehandelt hat, hat Gott den Abraham in seine Schule genommen. Gott hat diese schwierigen Umstände benutzt, um dem Abraham etwas zu lehren. Als nämlich der Abraham angstgetrieben zu seiner Frau gesagt hat, gib dich als meine Schwester aus und so, da hat dann Gott eingegriffen. Also Abraham hat menschlich gehandelt und jetzt hat Gott übernatürlich eingegriffen und hat den Pharao mit Plagen geplagt und so weiter. Und dann hat der Pharao gemerkt, oh, da ist ja was nicht ganz koscher, und hat dann gemerkt, die Sarai ist die Frau vom Abraham, und dann hat er den Abraham ziehen lassen und hat noch viele Geschenke gegeben und hat ihn dann aus dem Land gewiesen. Und Abraham ist wieder in das Land gegangen, das Gott ihm eigentlich gezeigt hatte. Gott hat den Abraham in seine Schule genommen. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, in der Schule von Gott, hat da der Abraham was gelernt? Jetzt, morgen ist wieder Schulanfang, unsere Kinder, die freuen sich schon wahnsinnig drauf, zumindest, ja, hoffentlich, ja, vielleicht ein bisschen oder auch weniger. Und in der Schule, da ist es so, dass die Kinder Sachen lernen, weil die Lehrer, die tun ja auch was lernen. Aber es gibt auch Schüler, die hören mit dem rechten Ohr und aus dem linken kommt es dann gerade wieder raus. Wie war das beim Abraham? Hat er so gelehrt, zum rechten Ohr rein, zum linken wieder raus? Oder hat der Herr Abraham tatsächlich was in der Schule Gottes gelernt? Wunderbar. In der Bibel, da lesen wir, dass der Abraham etwas gelernt hat in der Schule von Gott. Es war nämlich so, im verheißenen Land wieder, da war er nun, Abraham mit seinen Herden, aber auch sein Neffe Lot war ja mit dabei. Und die Herden, die wuchsen und irgendwann kam es zum Streit, weil es nicht genug Weideplätze gab, nicht genug Brunnen gab für beide Herden. So bei der Trockenheit haben heutzutage die Landwirte auch ein bisschen zu kämpfen und so war das damals auch. Heute gibt es zum Teil Notschlachtungen, Rinder müssen geschlachtet werden zur Not und so. Und so war die Situation auch damals. Und wie hat Abraham in dieser Notsituation gehandelt? Hat er sich von den Umständen leiten lassen? Ist ganz interessant, was wir nun hier lesen. 1. Mose 13, Vers 8 und 9, da sagt der Abraham, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Lot wählte natürlich die fruchtbarere Gegend. Und Abraham, ihm war der Friede wichtiger wie der irdische die irdisch fruchtbare Landschaft. Er wählte von daher das Zweite, die kargeren Gegenden. Wir bekommen hier den ganz deutlichen Eindruck, Abraham hat gelernt, nicht die äußeren Umstände sind das Wichtigste. Das Wichtigste ist der göttliche Segen. Dieses Learning, das hat der Abraham wohl hier gemacht. Und noch deutlicher wird, dass Abraham tatsächlich dieses Learning gemacht hat in Kapitel 14. Da war es nämlich so, es kam zu einer kriegerischen Auseinandersetzung. Sodom und Gomorra, dort wo der Lot gelebt hat, wurde überfallen und das hat dem Abraham nicht so gepasst. Der hat dann seine Kriegsknechte genommen und ist da den Überfallleuten hinterhergejagt und hat sogar die Schlacht dann gewonnen. Und als der König von Sodom ihm daraufhin reich belohnen wollte und ihm auch das ganze Raubgut, wo diejenigen, die den Überfall gemacht haben, geraubt hatten, schenken wollte als Lohn, da lesen wir Folgendes in 1. Mose 14, Vers 22 folgende. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von all dem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich. Nur das, was meine Knechte gegessen haben und den Teil der Männer, Ana, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, sie sollen ihren Anteil nehmen. Wunderbar, wie die Lernkurve von Abraham aussah, oder? Zunächst lässt er sich von den Umständen treiben, tut sich irgendwie mit Halbwahrheiten durchs Leben mogeln. Aber dann sehen wir, wie er mutig den Lot befreit, die Geschenke ablehnte und ja, den Blick dafür hatte, an Gottes Segen ist alles gelegen. Er will sich nicht abhängig machen von Menschen, sondern allein von Gott. das wünsche ich mir für uns, dass wir uns in die Schule von Gott begeben. Vielleicht haben wir Fehler gemacht, haben uns von Umständen treiben lassen. Aber wo wir das merken, da dürfen wir wieder aufstehen und sagen, und Herr, ich will wieder mich ganz neu in deine Abhängigkeit begeben. Und vielleicht haben manche von uns, wahrscheinlich haben viele das schon erlebt. Man hat sich von menschlichen Umständen treiben lassen und dann in der stillen Zeit, man hat die Bibel gelesen oder in der Predigt wurde mal angesprochen und dann hat man gemerkt, hey, ich habe mich ja falsch verhalten und dann hat man sich wieder neu in die Abhängigkeit von Gott begeben, hat vielleicht einem Arbeitskollegen am Arbeitsplatz gesagt, du, es tut mir leid, ich habe mich falsch verhalten oder in der Familie und tut sich wieder neu auf Gott ausrichten. Und es ist wunderbar, wenn wir uns immer wieder, wenn wir gefallen sind, aufstehen und uns neu an Gott und seinem Wort ausrichten. Doch, wahrscheinlich kennen das auch viele von uns, es gibt Zeiten, wo wir aufstehen und dann kommt es wieder und wir fallen wieder in genau dieselbe Situation hinein, wo wir auch wieder erlebt haben, wir kommen wieder in das falsche Fahrwasser. Und bei Abraham, da war es auf jeden Fall genauso. Bei Abraham, zu der Zeit, wo er schon den neuen Namen von Gott bekommen hat, wo er nochmal eine neue, besondere Gottesbegegnung bekommen hat. Inzwischen, da war es so, Abraham hat einen neuen Namen bekommen. Und nun hat sich Abraham im Philisterland aufgehalten. Und was lesen wir in 1. Mose 20? Er war in einem fremden Land bei den Philistern. Und was macht er dort? Schon wieder lässt er seine Frau als seine Schwester ausgeben, um nicht in Bedrängnis zu kommen. Und in der Tat ist es ja nicht ganz falsch gewesen, was der Abraham da gemacht hat. Die Sarah, die war ja tatsächlich auch seine Halbschwester. Aber ganz so aufrichtig war es doch nicht. Und schon wieder greift Gott in dieser Situation ein. Der König lässt daraufhin den Abraham holen und sagt, schau, da hast du deine Frau wieder. Und wir können uns mal versuchen, in die Sarah reinversetzen. Wie muss die sich gefühlt haben? Der Abraham tut einfach seine Frau da so als Halbschwester aufgeben, dass es dem Abraham gut geht, dass er am Leben bleibt und so weiter. Aber ich will jetzt nicht näher auf die Sarah eingehen, wie sie sich wohl gefühlt hat. Doch ich will die Frage in den Raum stellen, was ist Abraham da wohl durch den Kopf gegangen, als er zum wiederholten Mal sein Versagen realisiert hat? Warum habe ich schon wieder hier nur menschlich gehandelt? Warum habe ich nicht Gott vertraut? Ich habe eigentlich so viele Situationen im Leben gehabt, wo ich schon gelernt habe, es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Vielleicht ist dem Abraham auch durch den Kopf gegangen, was habe ich schon wieder meiner Frau Sarah angetan, die ich doch eigentlich so sehr lieb habe. Wir können darüber spekulieren, was dem Abraham damals durch den Kopf ging. Aber ganz sicher kennen wir doch auch solche Situationen in unserem Leben, wo wir Wege gegangen sind, wo wir schon wieder in dieselbe Fahrrinne kommen, wo wir früher schon wieder drin waren und wo wir eigentlich gedacht haben, da will ich nicht drin bleiben, sondern ich will den Weg gehen vom Gottvertrauen. Und dann kennen wir sicher auch die Selbstvorwürfe, die dann bei uns aufkommen. Ach, hättest du doch nur. Siehst, du bist ein Versager. Und so will Gott mit dir zufrieden sein? Wie gehen wir in solchen Situationen um, wenn wir aufstehen und wiederfallen. Im Neuen Testament sehen wir dazu zwei ganz wunderbare Verse. Der eine steht in 1. Johannes 3, Vers 19 und 20. Da heißt es, und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Und dann ein anderer Vers, der steht in 1. Timotheus 2, Vers 13. Da lesen wir, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Diese beiden Verse sind kein Freibrief dafür, dass es gar nicht darauf ankäme, wie wir leben. Darum geht es hier nicht, sondern es geht hier um Folgendes. Der Herr Jesus, er ist unsere Gerechtigkeit. Nicht wir selbst oder unsere Selbstdisziplin ist unsere Gerechtigkeit, sondern der Herr Jesus. Und wenn wir fallen, da haben wir einen barmherzigen Gott, der uns immer wieder neu aufrichten will. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, Sprüche 24, Vers 16. Darum geht es, darum, wo wir gefallen sind und uns die Selbstvorwürfe quälen, da lasst uns zum Kreuz von Jesus Christus gehen. Er vergibt uns gerne. Er möchte nicht, dass wir am Boden liegen bleiben, sondern er will uns wieder aufrichten. Und wenn das schlechte Gewissen kommt, wenn vielleicht der Heilige Geist uns Sünde aufdeckt, da geht es immer darum, mit dem Ziel, dass wir wieder ein gereinigtes Gewissen bekommen, indem wir zum Kreuz von Jesus gehen und Vergebung von ihm in Anspruch nehmen. Und das ist das Schöne bei Abraham, wo der Abraham schon zum zweiten Mal in derselben Situation gefallen ist. Da ist er nicht liegen geblieben, sondern da ist er aufgestanden und ist weitergegangen. Und darum geht es auch in unserem Glaubensleben, wo wir gefallen sind, dass wir aufstehen und weitergehen mit all den Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt. Eine solche Herausforderung, die ganz schwer war im Leben von Abraham, das war seine familiäre Situation. Wir wissen ja bei Abraham, er hatte seine erste Frau gehabt, die Sarah, und dann wurde nicht schwanger, hochbetagt, war schon längst viel zu alt zum Schwangerwerden, zudem war sie unfruchtbar. Und dann hat der Abraham mit der Magd von Sarah, mit der Hagar, einen Sohn gezeugt, den Ismael. Wir können das verurteilen, aber wir müssen vor Augen haben, das war die Art und Weise der Reproduktionsmedizin, wo man vor 2000 vor Christus hatte. Das war gang und gäbe. Wenn da jemand nicht Kinder kriegen konnte, konnte man sich eine Nebenfrau nehmen und dann hat man so sich Nachwuchs zugelegt. Und da sehen wir, bei Abraham war es nochmals das ganz irdische Denken. Aber dann kam es zu verschiedenen Schwierigkeiten. Es kam auch zu der Situation, dass Gott dem Abraham tatsächlich von der Sarah noch Nachwuchs geschenkt hat, nämlich den Isaak. Und nun kam es zu einem unglaublichen Beweis des Glaubens von Abraham. In 1. Mose 22 lesen wir davon, dass Gott zu dem Abraham gesagt hat, opfere mir den Isaak, den Sohn, den du lieb hast, dein eingeborenen Sohn. Und von diesem Sohn, da hat der Abraham ja die Verheißung bekommen, aus diesem Sohn, von diesem Samen, da werde ich dir eine große Nachkommenschaft schenken. Und jetzt, was macht Abraham? Gott sagt, opfere mir diesen Sohn als Brandopfer. Der Sohn, von dem ich dir eine große Nachkommenschaft schenken will, was macht Abraham? Handelt er menschlich? Er handelt voll Glauben. Er ist bereit, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und im Neuen Testament, da sehen wir auch das Urteil darüber, wo Gott über den Abraham fällt. In 1. Hebräer 11, die Verse 17 bis 19, da lesen wir über genau diese Situation. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Abraham hatte begriffen, Gott hält sein Wort. Ihm ist kein Ding unmöglich. Und diesem Gott, der sein Wort hält und dem kein Ding unmöglich ist, dem wollte Abraham total vertrauen. Und wo Gott nun den Abraham aufgefordert hat, opfere den Isaak, da hat er geschlussfolgert, also muss Gott, weil er sein Wort hält, doch auch den Isaak von den Toten wieder auferwecken können. An dieser Stelle möchte ich kurz den Hinweis machen, Gott will natürlich keine Menschenopfer. Was Gott aber will, ist unser ganzes Vertrauen. Manchmal stellt aber Gott uns auch in Situationen hinein, die schwer sind und wo Gott von uns ein Opfer will. Nicht, weil er das Opfer nötig hätte. Gott, ihm gehört die ganze Erde. Er braucht keine Opfer. Sondern wenn Gott uns in schwere Situationen hineinstellt und uns ein Opfer abverlangt, da geht es darum, dass er uns prüfen will, vertrauen wir Gott ganz und gar, dass ihm kein Ding unmöglich ist. Wie gehen wir in solchen Situationen um? Haben wir den Mut, die Wege zu gehen, die Gott uns weist, auch wenn wir uns bewusst sind, das ist mit Kosten, das ist mit einem Opfer verbunden? Lasst uns da Abraham als Vorbild nehmen. Lasst uns den Mut haben, jawohl, wir gehen den Weg, den Gott uns weist, weil das Vertrauen auf den lebendigen Gott, das lohnt sich. Abraham, er musste den Isaak letztlich nicht opfern. Gott hatte stattdessen Widder parat, aber rund 2000 Jahre später, da kam es an genau dieser Stelle doch auch zu einer Opferung eines Sohnes. Gott selbst hat dort seinen Sohn Jesus Christus geopfert für unsere Schuld. Und Jesus Christus ist tatsächlich dann auch von den Toten wieder auferstanden und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Warum? Damit wir durch Jesus heute Vergebung der Sünden haben können und ewiges Leben. Dass wir durch Jesus Christus Zugang haben dürfen zum Thron der Gnade. Und von diesem Thron der Gnade, da heißt es ganz wunderbar in Hebräer 4, die Verse 15 und 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, Damit ist Jesus gemeint, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wunderbar. Jesus, der uns durch den Glauben gerecht vor Gott gemacht hat, er ist es, der uns immer wieder aufs Neue aufrichten will. Darum, so oft wir gefallen sind, lasst uns zum Thron der Gnade gehen. Dort finden wir Barmherzigkeit. Jesus, er will unsere Gewissen reinigen, dass wir wieder gestärkt den Glaubensweg mit ihm in seiner Kraft gehen. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Und Jesus ist es, der es uns ermöglicht, als Gläubige Stehaufmännchen zu sein. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für dieses wunderbare Vorrecht, das wir haben dürfen, dass du für unsere Sünden gestorben bist und auferstanden bist. Wir müssen nicht dort, wo wir in Schuld gefallen sind oder wo wir uns von menschlichen Umständen haben führen lassen, liegen bleiben, sondern wir dürfen uns immer wieder von dir aufrichten lassen, Ermutigung bekommen, Vergebung bekommen, dass wir gestärkt von dir den Weg gehen dürfen, den du uns weist. Hilf du uns, deine Wege zu gehen, danach zu fragen, was du für uns vorbereitet hast, sodass du uns auch als Segensträger in dieser Welt gebrauchen kannst. Amen.